Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagnachmittagsversammlung der 187. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wie Sie vielleicht wissen, ist unser lieber Freund und Kollege Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel heute Mittag um 11:45 friedlich im Krankenhaus entschlafen. Seine Frau, weitere Mitglieder der Familie und Präsident Russell M. Nelson waren bei ihm. Wir werden ihn vermissen. Seine Weisheit und seine Güte haben uns viele Jahre segensreich begleitet. Wir fühlen uns seiner lieben Frau Mary, die sich um ihn gekümmert hat, in diesem Augenblick sehr verbunden und sprechen der Familie unser herzlichstes Beileid aus. Näheres zur Beisetzung von Elder Hales wird dann noch bekannt gegeben. Brüder und Schwestern, zu Beginn dieser Konferenzversammlung wollen wir dankbar sein für Präsident Thomas S. Monson, unter dessen Leitung wir zusammengekommen sind und der jetzt zu Hause ist. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Bonnie Goodliff und Linda Margetts an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Komm, O du Heiland, her«. Danach spricht Elder Joseph W.C. Tati von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied »Hab ich Gutes am heutigen Tag getan«.
Unser liebevoller Vater im Himmel, zu Beginn der Abschlussversammlung dieser Herbstgeneralkonferenz danken wir dir dafür, dass du deinen Geist ausgegossen hast. Das konnten wir verspüren in den Botschaften, die wir erhalten haben. Wir sind dankbar für das wiederhergestellte Evangelium deines Sohnes, für unseren lebenden Propheten, Präsident Thomas S. Monson, und all die Apostel, die wir bestätigen als Propheten, Seher und Offenbarer. Vater, möge deine Hand sie begleiten und auch ihre Angehörigen, dass sie spüren, dass du sie liebst und deine heilenden Mächte erfahren werden, so wie sie es brauchen. Vater, vereint im Herzen, denken wir an Schwester Mary Hales und ihre Familie zu dieser Zeit. Wir sind hier versammelt und überall in der Welt, um dein Wort zu vernehmen. Und wir bitten dich, dass unser Herz und unser Geist empfänglich sein mögen, dass wir hören können und dass wir darüber nachdenken können und verstehen können, damit wir vorausgehen und deinen Willen erfüllen. Im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Wir freuen uns nun von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Ihm folgt Bruder Ted R. Collister, der Präsident der Sonntagsschule. Im Anschluss spricht Elder Shoni L. Koch von den 70ern zu uns. Ihm folgt Elder Stanley G. Ellis, der gestern als Generalautorität 70er entlassen wurde.
Vor 170 Jahren ließ Brigham Young zum ersten Mal seinen Blick über das Salzseetal schweifen und verkündete: Dies ist der richtige Ort. Er erkannte diesen Ort, weil er ihm vom Herrn offenbart worden war. Bis 1869 hatten über 70.000 Mitglieder einen ähnlichen Weg hinter sich gebracht. Trotz all der vielen Unterschiede in Sprache, Kultur und Nationalität hatten sie ein Zeugnis vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und von der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi gemeinsam. Sie hatten den Wunsch, als Vorbereitung auf das zweite Kommen des Erretters Zion zu errichten, ein Ort voller Frieden, Glücklichsein und Schönheit. Unter diesen ersten Heiligen, die Utah erreichten, war auch Jane Manning James, die Tochter eines ehemaligen Sklaven, die sich zur wiederhergestellten Kirche bekehrt hatte. Sie war eine wahrhaft bemerkenswerte Jüngerin, die enormen Schwierigkeiten gegenüberstand. Schwester James blieb ein treues Mitglied der Kirche, bis sie 1908 im Alter von 87 Jahren starb. Sie schrieb: Ich möchte an dieser Stelle erklären, dass mein Glaube an das Evangelium Jesu Christi, wie es von der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, verkündet wird, heute noch genauso stark ist. Nein, vielleicht sogar noch stärker, als es an dem Tag war, an dem ich getauft wurde. Ich zahle meine Zehnten und meine Opfergaben, halte das Wort der Weisheit. Ich gehe früh ins Bett und stehe früh auf. Auf meine bescheidene Art versuche ich, allen ein gutes Beispiel zu geben. Schwester James hat, wie so viele andere Mitglieder der Kirche, Zion nicht nur mit Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut, sondern auch die Segnungen des Herrn gesucht, indem sie die Grundsätze des Evangeliums so gut lebte, wie sie nur konnte, und dabei im Glauben an Jesus Christus ausharrte, dem großen Heiler all derer, die ihn aufrichtig suchen. Die frühen Heiligen waren nicht vollkommen, aber sie legten eine Grundlage, auf der wir Familien und eine Gesellschaft aufbauen, die gerne Bündnisse eingeht und hält, weil wir uns nämlich Jesus Christus verpflichtet haben und bestrebt sind, Menschen von nah und fern ehrenamtlich zu helfen. Darauf wird in verschiedenen Medienberichten rund um die Welt hingewiesen. Ich möchte meine Dankbarkeit ausdrücken für die vielen, die diesen wunderbaren Zusatz dazufügen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen kostbaren Schatz verlieren, wenn wir die Bande zu denen lösen, die vor uns waren, darunter auch unsere Pioniervorfahren. Ich habe in der Vergangenheit über jeden Schritt im Glauben gesprochen und werde das auch in Zukunft tun, weil ich weiß, dass die heranwachsenden Generationen die gleiche Art Glauben an den Herrn Jesus Christus und sein wiederhergestelltes Evangelium haben müssen, wie die frühen Heiligen. Meine eigenen Pioniervorfahren waren unter jenen glaubenstreuen Pionieren, die mit Handkarren, Wagen oder zu Fuß nach Utah zogen. Wie Schwester Jane Manning James taten sie jeden einzelnen Schritt ihrer Wanderung mit tiefem Glauben. Ihre Tagebücher enthalten eine Fülle von Beschreibungen, wie sie unter Not, Hunger und Krankheit litten, aber auch Zeugnisse ihres Glaubens an Gott und an das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi. Sie besaßen wenige weltliche Güter, genossen aber reichlich die Segnungen der brüderlichen und schwesterlichen Gemeinschaft, die sie in der Kirche Jesu Christi fanden. So oft sie konnten, richteten sie die Niedergeschlagenen auf und segneten die Kranken durch Dienst am Nächsten und mit dem Priestertum Gottes. Die Schwestern in Cache Valley in Utah kümmerten sich um die Heiligen, ganz im Geiste der Frauenhilfsvereinigung und um so einig zusammenzuarbeiten, um den Bedürftigen zu helfen. Meine Urgroßmutter Margaret McNeil Ballard stand ihrem Ehemann Henry zur Seite, der 40 Jahre lang als Bischof über die Gemeinde Logan II präsidierte. Das vor 40 Jahre. In 30 von diesen 40 Jahren war Margaret die Leiterin der Frauenhilfsvereinigung der Gemeinde. Sie nahm die Armen, die Kranken, die Verwitweten und Verwaisten bei sich zu Hause auf und legte sogar den Verstorbenen saubere Tempelgewänder an. Obwohl es angebracht und wichtig ist, dass wir uns an den historischen Zug der Pioniere der Mormonen im 19. Jahrhundert erinnern, dürfen wir doch nicht vergessen, dass die Reise durchs Leben für jeden von uns weitergeht und wir beweisen müssen, dass auch wir jeden Schritt im Glauben gehen. Neubekehrte sammeln sich heute nicht mehr in Pioniersiedlungen im Westen der Vereinigten Staaten. Stattdessen sammeln sie sich in ihren jeweiligen Gemeinden am Ort, wo die Heiligen unseren Vater im Himmel im Namen Jesu Christi verehren. In den über 30.000 Gemeinden, die es weltweit gibt, sammeln sich alle in ihrem eigenen Zion. Wie heißt es in den Heiligen Schriften? Denn dies ist Zion, die im Herzen reinen. Während wir auf der Straße des Lebens wandern, werden wir geprüft, um zu sehen, ob wir darauf bedacht sind, alles zu tun, was auch immer der Herr uns geboten hat. Viele von uns erleben eine erstaunliche Entdeckungsreise, die sie zu persönlicher Erfüllung und geistiger Erleuchtung führt. Einige von uns jedoch sind auf einer Wanderung, die zu Kummer, Sünde, Qual und Verzweiflung führt. Fragen Sie sich bitte in diesem Zusammenhang, was ist Ihr endgültiger Bestimmungsort? Wohin lenken Ihre Schritte Sie? Und führt Ihre Reise Sie zu der Vielfalt von Segnungen, die der Erretter verheißen hat? Die Reise zu unserem Vater im Himmel ist die wichtigste Reise unseres Lebens und setzt sich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr fort, wenn wir unseren Glauben an ihn und seinen geliebten Sohn Jesus Christus vertiefen. Wir müssen darauf achten, wohin die Schritte in unserem Leben uns lenken. Wir müssen wachsam sein und den Rat befolgen, den Jesus seinen Jüngern gab, als er folgende Fragen beantwortete. Sag uns, wann wird das geschehen und was ist das Zeichen für deine Ankunft und das Ende der Welt? Jesus antwortete, gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Heute wiederhole ich einen Ratschlag der Führer der Kirche, den sie schon früher erteilt haben. Brüder und Schwestern, bewahren Sie die Reinheit der Lehre Christi und lassen Sie sich niemals von denen irreführen, die die Lehre verfälschen. Das Evangelium vom Vater und vom Sohn wurde durch Joseph Smith, den Propheten dieser letzten Evangeliumszeit, wiederhergestellt. Hören Sie nicht auf diejenigen, die nicht zu einer Berufung ordiniert oder eingesetzt und in dieser durch allgemeine Zustimmung der Mitglieder der Kirche bestätigt wurden. Hüten Sie sich vor Organisationen, Gruppen oder Einzelpersonen, die behaupten, geheime Antworten auf Fragen der Lehre zu haben, die die heutigen Apostel und Propheten entweder nicht kennen oder nicht verstehen. Hören Sie nicht auf diejenigen, die Sie mit Plänen verlocken, wie man reich wird. Unsere Mitglieder haben viel zu viel Geld dadurch verloren, also seien Sie vorsichtig. Mancherorts schauen zu viele unserer Mitglieder über das Ziel hinaus und wollen über teure oder fragwürdige Methoden Geheimwissen erlangen, das Heilung oder Hilfe verspricht. In einer offiziellen Stellungnahme der Kirche, die vor einem Jahr erschienen ist, heißt es, wir raten den Mitgliedern der Kirche zur Vorsicht, wenn es um die Mitwirkung in Gruppen geht, die gegen Geld Wunderheilungen versprechen oder behaupten, über besondere Methoden zu verfügen, wie man ohne ordnungsgemäß ordinierte Priestertumsträger zu Heilkräften Zugang hat. Das Handbuch der Kirche rät, die Mitglieder sollen Heilverfahren und Behandlungsmethoden meiden, die in ethischer oder rechtlicher Hinsicht fragwürdig sind. Die örtlichen Führungsbeamten raten Mitgliedern mit gesundheitlichen Problemen, kompetente Fachärzte oder Heilpraktiker zu konsultieren, die in dem Land, wo sie praktizieren, eine Zulassung haben. Brüder und Schwestern, seien Sie weise und bedenken Sie, dass solche Methoden einen vielleicht gefühlsmäßig sehr ansprechen, sich letztendlich aber als geistig und körperlich schädlich erweisen können. Für unsere Pioniervorfahren waren Unabhängigkeit und Eigenständigkeit unverzichtbar, aber ihr Gemeinschaftssinn war genauso wichtig. Sie arbeiteten gemeinsam und halfen einander, um die körperlichen und seelischen Schwierigkeiten ihrer Zeit zu überwinden. Für die Männer gab es das Priestertumskollegium und für die Frauen sorgte die Frauenhilfsvereinigung. Daran hat sich in unserer Zeit nichts geändert. Die Frauenhilfsvereinigung und die Priestertumskollegien sorgen für das geistige und zeitliche Wohlergehen unserer Mitglieder. Bleiben Sie auf dem Weg des Evangeliums, indem Sie jeden Schritt im Glauben tun. Auf diese Weise können Sie sicher in die Gegenwart des himmlischen Vaters und des Herrn Jesus Christus zurückkehren. Der Herr ist uns kostbar. Er ist unser Erretter. Er ist der Erlöser der Welt. Wir müssen seinen heiligen Namen ehren, dürfen ihn keineswegs missbrauchen und müssen stets danach streben, Gottes Gebote zu halten. Dann wird er uns auch segnen und uns in Sicherheit zurückführen. Ich appelliere an jeden, der mich jetzt hört. Begrüßen Sie herzlich diejenigen, die sich gerade auf ihrer eigenen Wanderung befinden, ganz gleich, an welchem Punkt ihrer Reise sie sich befinden. Denken Sie bitte daran, dass es keinen größeren Segen gibt, den man verbreiten kann, als die Botschaft von der Wiederherstellung. Wenn sie angenommen und gelebt wird, verheißt sie immerwährende Freude und Frieden, ja, ewiges Leben. Nutzen wir unsere Tatkraft, unsere Stärke und unser Zeugnis, um unseren Missionaren dabei zu helfen, Gottes Kinder zu finden, zu unterweisen und zu taufen, damit die Macht der Evangeliumslehre sie im täglichen Leben führen kann. Wir müssen Gottes Kinder voller Mitgefühl bei uns aufnehmen und jegliches Vorurteil aus dem Weg räumen, darunter auch Rassismus, Sexismus und Nationalismus. Um es ganz klar zu sagen, wir sind wirklich davon überzeugt, dass die Segnungen des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi sich auf alle Kinder Gottes erstrecken. Ich bezeuge, dass die Reise weitergeht und ich bitte Sie, auf dem Weg des Evangeliums zu bleiben. Streben Sie weiterhin vorwärts, indem Sie sich allen Kindern Gottes voller Liebe und Mitgefühl zuwenden, auf dass wir gemeinsam zu einem reinen Herzen und zu sauberen Händen gelangen, um die Vielfalt von Segnungen zu empfangen, die all jene erwartet, die unseren Vater im Himmel und seinen geliebten Sohn wahrhaftig lieben. Darum bitte ich demütig im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Das Buch Mormon ist nicht nur der Schlussstein unserer Religion, sondern es kann auch der Schlussstein unseres Zeugnisses werden. Wenn wir uns mit Prüfungen und unbeantworteten Fragen abplagen, kann es unser Zeugnis fest verankern. Dieses Buch ist das eine Gewicht auf der Waage der Wahrheit und es ist größer als das gemeinsame Gewicht aller Argumente, die Kritiker vorgebracht haben. Warum? Nun, wenn das Buch Mormon wahr ist, dann war Joseph Smith ein Prophet und dann ist dies die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi, ungeachtet sämtlicher Gegenargumente, die man historisch oder anderweitig begründet. Aus diesem Grund sind die Kritiker darauf erpicht, das Buch Mormon zu widerlegen. Die Hindernisse, die sich ihnen dabei stellen, sind jedoch unüberwindlich, weil dieses Buch wahr ist. Erstens müssen die Kritiker eine Erklärung dafür liefern, wie Joseph Smith, ein 23-jähriger Bauernjunge mit wenig Schulbildung, ein Buch mit hunderten einzigartigen Namen und Orten sowie detaillierten Geschichten und Ereignissen verfassen konnte. Daher behaupten viele Kritiker, er sei ein kreatives Genie gewesen und habe sich auf zahlreiche Bücher und andere ihm zugängliche Hilfsquellen gestützt, um den historischen Inhalt des Buches Mormon zusammenzuschustern. Dieser Behauptung steht jedoch entgegen, dass es keinen einzigen Zeugen gibt, der ausgesagt hat, er habe Joseph Smith vor Beginn der Übersetzungsarbeit mit irgendwelchen Hilfsquellen gesehen. Selbst wenn dieses Argument zuträfe, ist es doch absolut unzureichend, um die Existenz des Buches Mormon zu erklären. Man muss auch diese Frage beantworten. Wie schaffte es Joseph, all diese angeblichen Hilfsquellen zu lesen, Irrelevantes herauszufiltern, komplexe Fakten durchgängig zu beachten, zum Beispiel wer, wo, war und wann und wie und dies fehlerlos zusammen zu diktieren? Emma sagte, dass dies nicht möglich sei. Sie sagte, er hatte weder ein Manuskript noch ein Buch, aus dem er hätte ablesen können. Wenn er etwas in dieser Art gehabt hätte, dann hätte er es mir nicht verheimlichen können. Wie hat also Joseph diese erstaunliche Leistung vollbracht, ein über 500 Seiten langes Buch ohne irgendwelche Notizen zu diktieren? Dafür hätte er nicht nur ein kreatives Genie sein müssen, sondern er hätte auch ein ungeheuer fotografisches Gedächtnis haben müssen. Aber falls das zutrifft, warum haben die Kritiker dieses außergewöhnliche Talent nicht genannt? Das ist aber noch nicht alles. Diese Argumente tragen nur dem historischen Inhalt des Buches Rechnung. Die eigentlichen Fragen bleiben noch übrig. Wie hat Joseph Smith ein Buch hervorgebracht, von dem der Geist so stark ausgeht? Und woher hatte er eine solch fundierte Lehre, die zum Großteil die christlichen Glaubensansichten seiner Zeit klarstellt oder ihr widerspricht? Im Buch Mormon wird beispielsweise im Gegensatz zu den meisten christlichen Glaubensansichten dargelegt, dass der Fall Adams ein Schritt nach vorne war. Darin sind die Bündnisse offenbart, die wir bei der Taufe schließen und die in der Bibel nicht erwähnt sind. Außerdem könnte man fragen, woher erlangte Joseph Smith die tiefgreifende Erkenntnis, dass Christus uns dank seines Sühnopfers nicht nur reinigen, sondern auch vervollkommnen kann? Woher hatte er die beeindruckende Predigt über den Glauben in Alma 32 oder König Benjamins Predigt über das Sühnopfer des Erretters, die vielleicht bemerkenswerteste Predigt in allen heiligen Schriften oder das Gleichnis vom Ölbaum, das so überaus komplex ist und so viele Lehren beinhaltet, dass ich ein Schaubild zeichnen muss, um die Feinheiten mitzubekommen? Sollen wir jetzt glauben, dass Joseph Smith diese Predigten einfach aus dem Stegreif diktiert hat? Einer solchen Schlussfolgerung entgegen stehen die Fingerabdrücke Gottes, die in dem gesamten Buch zu finden sind. Sie zeigen sich in den majestätischen, wahren Lehren, besonders den meisterhaften Predigten über das Sühnopfer. Wäre Joseph kein Prophet, müssten Kritiker, um für diese und viele andere bemerkenswerten Erkenntnisse zur Lehre eine Erklärung zu liefern, argumentieren, dass er auch in puncto Theologie ein Genie war. Doch wäre das der Fall, könnte man fragen, warum war Joseph der Einzige in den 1800 Jahren nach dem Wirken Christi, der solch eine Bandbreite einzigartiger Klarheit hervorbringen konnte? Weil die Quelle dieses Buches Offenbarung war, nicht Brillanz. Aber selbst wenn wir annehmen, dass Joseph Smith in puncto Kreativität und Theologie ein Genie war und ein fotografisches Gedächtnis hatte, machen diese Talente allein noch keinen Schriftsteller aus ihm. Um für die Existenz des Buches Mormon eine Erklärung zu liefern, müssen die Kritiker auch die Behauptung aufstellen, dass Joseph mit 23 Jahren ein begabter Schriftsteller war. Wie sonst hätte er unzählige Namen, Orte, Ereignisse ohne Unstimmigkeiten zu einem harmonischen Ganzen verweben können? Wie konnte er detaillierte Kriegsstrategien aufschreiben, eloquente Predigten schreiben und Formulierungen prägen, die von Millionen Menschen markiert, auswendig gelernt, zitiert und an der Kühlschranktür angebracht werden? Zum Beispiel: Wenn ihr im Dienst eurer Mitmenschen seid, nur dann seid ihr im Dienst eures Gottes. Oder Menschen sind, damit sie Freude haben können. Dies sind kraftvolle, pulsierende Botschaften. Botschaften, die leben und atmen und inspirieren. Die Behauptung, Joseph Smith hätte im Alter von 23 Jahren die Fertigkeit besessen, die notwendig waren, um dieses gewaltige Werk als einzigen Entwurf in etwa 65 Arbeitstagen zu schreiben, ist schlichtweg nicht möglich. Präsident Russell M. Nelson, ein erfahrener Autor, hat erzählt, dass er eine seiner letzten Generalkonferenzansprachen über 40 Mal umgeschrieben hat. Sollen wir jetzt glauben, dass Joseph Smith das ganze Buch Mormon alleine als den einzigen Entwurf diktiert und danach hauptsächlich geringe Änderungen vorgenommen hat? Josephs Frau Emma zufolge wäre ein solches Vorhaben unmöglich gewesen. Joseph Smith konnte als junger Mann keinen zusammenhängenden und gut formulierten Brief schreiben oder diktieren, ganz zu schweigen davon, ein Buch wie das Buch Mormon zu diktieren. Und schließlich, selbst wenn man all die genannten Argumente gelten lässt, so zweifelhaft sie auch sein mögen, stellt sich den Kritikern ein weiteres großes Hindernis in den Weg. Joseph behauptete, das Buch Mormon sei auf goldenen Platten geschrieben worden. In seiner Zeit schlug die Behauptung erbarmungslose Kritik entgegen. Schließlich wusste ja jeder, dass Geschichtliches aus alter Zeit auf Papyrus und Pergament geschrieben worden war. Erst Jahre später entdeckte man Metallplatten mit alten Aufzeichnungen. Auch behaupteten die Kritiker, dass der Gebrauch von Zement, wie er im Buch Mormon beschrieben wird, weit über die technischen Fachkenntnisse der Ureinwohner Amerikas hinausging, bis man seinerzeit in Mittelamerika Zementbauten fand. Wie erklären die Kritiker diese und ähnliche merkwürdige Entdeckung jetzt? Nun ja, Joseph Smith hat wohl sehr gut geraten. Obwohl eigentlich alles gegen ihn sprach und entgegen allen wissenschaftlichen und gesicherten Erkenntnissen, hatte er eben irgendwie richtig geraten und alle anderen lagen falsch. Schließlich und endlich könnte man sich fragen, wie jemand glauben kann, dass all diese angeblichen Faktoren und Kräfte, von denen die Kritiker sprechen, rein zufällig so zusammentrafen, dass Joseph Smith das Buch Mormon schreiben und somit einem riesigen satanischen Schwindel Vorschub leisten konnte. Aber inwiefern ergebe das einen Sinn? In direktem Widerspruch zu solch einer Behauptung hat dieses Buch Millionen Menschen veranlasst, dem Satan eine Absage zu erteilen und ein christlicheres Leben zu führen. Manch einer mag sich zwar dafür entscheiden, auf den Argumentationsweg der Kritiker zu bauen, aber ich halte ihn für eine intellektuelle Sackgasse. Um darauf zu bauen, müsste ich eine unbewiesene Vermutung nach der anderen hinnehmen. Außerdem müsste ich das Zeugnis eines jeden der 11 Zeugen außer Acht lassen, obwohl sie alle bis zum Ende treu zu dem gegebenen Zeugnis standen. Ich müsste die göttliche Lehre zurückweisen, die dieses heilige Buch Seite um Seite mit Wahrheiten vom Himmel füllt. Ich müsste die Tatsache ignorieren, dass unzählige Menschen, darunter ich selbst, Gott durch das Lesen dieses Buches näher gekommen bin als durch jedes andere. Und vor allem müsste ich die Einflüsterungen des Heiligen Geistes, die alles bestätigen, leugnen. Dies würde allem widersprechen, wovon ich weiß, dass es wahr ist. Ein guter, intelligenter Bekannter von mir verließ eine Zeit lang die Kirche. Er schrieb mir vor kurzem von seiner Rückkehr. Anfangs wollte ich einen Beweis für das Buch Mormon, und zwar in geschichtlicher, geografischer, sprachlicher und kultureller Hinsicht. Doch als ich mich stattdessen auf die Lehre konzentrierte, die darin im Hinblick auf das Evangelium und seine errettende Jesu Christi und auf seine errettende Mission enthalten sind, entwickelte ich langsam ein Zeugnis davon. Als ich eines Tages in meinem Zimmer im Buch Mormon las, hielt ich inne, kniete mich hin und sprach ein inniges Gebet. Ich spürte ganz deutlich, dass der Vater im Himmel meinem Geist zuflüsterte, dass die Kirche und das Buch Mormon wirklich wahr sind. Die 3,5 Jahre, in denen ich mich erneut mit der Kirche befasst habe, haben dazu geführt, dass ich wieder von ganzem Herzen dabei und davon überzeugt bin, dass sie wahr ist. Wenn man sich die Zeit nimmt, das Buch Mormon voller Demut zu lesen und darüber nachzudenken, wie mein Bekannter es tat, und auf die süßen Früchte des Geistes achtet, erlangt man irgendwann das ersehnte Zeugnis. Das Buch Mormon ist eines der unbezahlbaren Geschenke Gottes an uns. Es ist sowohl ein Schwert als auch ein Schild. Es schickt das Wort Gottes in die Schlacht für das Herz der Gerechten zu kämpfen und dient als Hauptverteidiger der Wahrheit. Als Heilige haben wir nicht nur den Vorzug, das Buch Mormon zu verteidigen, sondern auch die Chance, in die Offensive zu gehen, nämlich die darin enthaltene göttliche Lehre mit Macht zu predigen und zu bezeugen, dass dieses Buch ein krönender Zeuge für Christus ist. Ich bezeuge feierlich, dass das Buch Mormon durch die Gabe und Macht Gottes übersetzt wurde. Es ist Gottes unerschütterlicher Zeuge für die Göttlichkeit Jesu Christi, für die Berufung Joseph Smiths als Prophet und dafür, dass diese Kirche ohne Einschränkung wahr ist. Möge es der Schlussstein unseres Zeugnisses werden, sodass man über uns das Gleiche sagen kann wie über die bekehrten Lamaniten. Sie fielen niemals ab. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Im Juni 1994 fuhr ich aufgeregt von der Arbeit nach Hause, weil ich mir das Weltmeisterschaftsspiel unserer Fußballnationalmannschaft im Fernsehen anschauen wollte. Bald nachdem ich mich auf den Weg gemacht hatte, sah ich von weitem auf dem Gehweg einen behinderten Mann, der sich schnell mit einem Rollstuhl fortbewegte, der mit unserer brasilianischen Flagge dekoriert war. Da wusste ich, dass auch er nach Hause wollte, um sich das Spiel anzusehen. Als unsere Wege sich kreuzten, trafen sich unsere Augen und für den Bruchteil einer Sekunde fühlte ich mich diesem Mann eng verbunden. Wir fuhren in unterschiedliche Richtungen, kannten einander nicht und körperlich wie gesellschaftlich waren unsere Lebensbedingungen völlig verschieden, aber dennoch fühlten wir uns durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Fußball und die Liebe zu unserem Land in diesem Moment vereint. Heute, Jahrzehnte später, kann ich immer noch seine Augen vor mir sehen und die starke Verbundenheit mit diesem Mann spüren, den ich nicht wieder gesehen habe. Am Ende gewannen wir in diesem Jahr das Spiel und auch die Weltmeisterschaft. In der Kirche erwartet der Herr von uns, dass wir trotz unserer Unterschiede eins sind. Er hat im Buch Lehre und Bündnisse gesagt, seid eins. Und wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein. Wenn wir ein Gemeindehaus oder einen Tempel betreten, um Gott in der Gemeinschaft zu verehren, sollten wir unsere Unterschiede wie Rasse, sozialer Status, politische Vorlieben, akademische und berufliche Leistungen hinter uns lassen und uns stattdessen auf unsere gemeinsamen geistigen Ziele besinnen. Wir singen gemeinsam Lieder, denken während des Abendmahls über die gleichen Bündnisse nach, sagen nach Ansprachen, Lektionen und Gebeten gleichzeitig hörbar Amen und drücken damit aus, dass wir dem Gesagten zustimmen. Das, was wir gemeinsam tun, hilft uns, in der Gemeinde ein starkes Gefühl der Einigkeit zu schaffen. Was unsere Einigkeit jedoch wirklich bestimmt, festigt oder zerstört, ist unser Verhalten, wenn wir mit den anderen Mitgliedern der Kirche nicht zusammen sind. Wie wir alle wissen, ist es unvermeidlich und normal, dass wir irgendwann übereinander sprechen. Je nachdem, was wir übereinander sagen, führen unsere Worte entweder dazu, dass unsere Herzen in Einigkeit verbunden sind, wie es Alma an den Wassern Mormon sagte, oder sie zerfressen die Liebe, das Vertrauen und das Wohlwollen, das unter uns herrschen sollte. Es gibt Bemerkungen, die die Einigkeit unterschwellig zerstören, wie, ja, er ist ein guter Bischof, aber du hättest ihn mal sehen sollen, als er noch jung war. Eine erbaulichere Version hiervon könnte sein, der Bischof ist sehr gut und er ist im Laufe der Jahre ja noch so viel reifer und weiser geworden. Oft stecken wir jemanden auf Dauer in eine Schublade. Wir sagen etwa, unsere FHV-Leiterin ist ein hoffnungsvoller Fall. Sie ist so stur. Stattdessen könnten wir sagen, die FHV-Leiterin ist in letzter Zeit weniger flexibel. Vielleicht macht sie gerade eine schwere Zeit durch. Helfen wir ihr doch und unterstützen wir sie. Brüder und Schwestern, wir haben kein Recht, jemanden als schlecht abzustempeln, besonders wenn er ein Mitglied der Kirche ist. Stattdessen sollten unsere Worte über unsere Mitmenschen unseren Glauben an Jesus Christus und sein Sündopfer widerspiegeln und dass wir uns in ihm und durch ihn stets bessern können. Manche fangen an, Führer und Mitglieder der Kirche wegen Kleinigkeiten zu kritisieren und sich von ihnen zu distanzieren. So war es auch bei einem Mann namens Simons Ryder, der sich 1831 der Kirche anschloss. Nachdem er eine Offenbarung gelesen hatte, die für ihn bestimmt war, war er verwundert, dass darin fälschlicherweise Ryder stand mit einem I statt mit einem Y. Seine Reaktion darauf führte dazu, dass er den Propheten in Frage stellte. Das alles endete damit, dass der Prophet verfolgt wurde und Simons Ryder von der Kirche abfiel. Es ist auch wahrscheinlich, dass wir alle irgendwann einmal von unseren Führern in der Kirche zurechtgewiesen werden. Das ist dann ein Test, ob wir mit ihnen eins sind. Ich war erst 11 Jahre alt, aber ich weiß noch, dass vor 44 Jahren das Gemeindehaus, wo meine Familie zur Kirche ging, umfassend renoviert werden sollte. Vor Beginn der Renovierung fand eine Versammlung statt,
bei der die vor Ort zuständigen Führungsbeamten sowie diejenigen aus dem Gebiet erklärten, wie die Mitglieder bei der Renovierung mitarbeiten sollten. Mein Vater, der zuvor jahrelang über diese Einheit präsidiert hatte, vertrat mit Überzeugung seine Ansicht, dass diese Arbeit von einem Bauunternehmer und nicht von Amateuren ausgeführt werden sollte. Seine Meinung wurde nicht nur zurückgewiesen, sondern wir hörten, wie er bei dieser Zusammenkunft heftig und öffentlich zurechtgewiesen wurde. Dies war nun ein Mann, der in der Kirche sehr engagiert war. Außerdem hatte er im Zweiten Weltkrieg in Europa gekämpft. Er war es gewohnt, Widerstand zu leisten und für das zu kämpfen, woran er glaubte. Man fragte sich, wie er nach diesem Vorfall reagieren würde. Würde er auf seiner Meinung beharren und sich dem bereits gefassten Entschluss weiterhin entgegenstellen? Wir hatten bereits Familien in unserer Gemeinde gesehen, die im Evangelium schwächer geworden waren und die nicht mehr zu den Versammlungen kamen, weil sie mit den Führungsbeamten nicht eins sein konnten. Außerdem hatte ich selbst erlebt, dass viele meiner Freunde aus der PV als Jugendliche nicht treu blieben, weil ihre Eltern andere in der Kirche immer wieder kritisierten. Mein Vater beschloss jedoch, mit den anderen Heiligen weiterhin eins zu sein. Ein paar Tage später trafen sich Mitglieder unserer Gemeinde, um beim Umbau zu helfen. Er bat uns als Familie, ihm zum Gemeindehaus zu folgen, wo wir bei allen anfallenden Arbeiten mithelfen sollten. Ich hätte ihn gerne gefragt, Vati, warum helfen wir beim Umbau mit, obwohl du dagegen warst, dass die Mitglieder es machen? Doch ich wollte die erneute Weihung lebendig und wohlbehalten erleben. Und so beschloss ich glücklicherweise zu schweigen und einfach hinzugehen und mitzuhelfen. Mein Vater erlebte die Fertigstellung des Gemeindehauses nicht mehr. Aber unsere Familie tat auch weiterhin ihren Teil, bis die Arbeiten abgeschlossen waren. Dadurch fühlten wir uns nach wie vor mit ihm, den anderen Mitgliedern, den Führungsbeamten und vor allem mit dem Herrn verbunden. Kurz vor seinem qualvollen Leiden in Gethsemane betete Jesus für seine Apostel und alle Heiligen zum Vater und sagte, alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Brüder und Schwestern, ich bezeuge, wenn wir uns entscheiden, mit den Mitgliedern und den Führern der Kirche eins zu sein, wenn wir zusammen sind, vor allem aber auch dann, wenn wir nicht zusammen sind, fühlen wir uns auch mehr mit dem Vater im Himmel und dem Erretter vereint. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Ich beginne als Repräsentant aller, die unter den Erdbeben und Hurricanes der letzten Zeit gelitten haben, möchte ich meine Wertschätzung zum Ausdruck bringen für alle, die ihre helfende Hand beigesteuert haben und uns geholfen haben und uns auch Hoffnung gespendet haben. Im Oktober 2006 hielt ich meine erste Konferenzansprache und ich hatte das Gefühl, eine wichtige Botschaft in die Kirche weltweit sei auch die Zusicherung, der Herr vertraut uns. Er vertraut uns tatsächlich auf vielerlei Weise. Er hat uns das Evangelium Jesu Christi gegeben, in dieser Evangeliumszeit sogar in seiner Fülle. Er hat uns seine Priestertumsvollmacht anvertraut und die Schlüssel, die wir zu deren korrekter Verwendung benötigen. Mit dieser Macht können wir Segen spenden, dienen, heilige Handlungen empfangen und Bündnisse schließen. Er hat uns seine wiederhergestellte Kirche anvertraut, wozu auch der heilige Tempel zählt. Er hat seinen Dienern die Siegelungsmacht gegeben, die Macht auf Erden zu binden, sodass es auch im Himmel gebunden sein wird. Er vertraut uns sogar seine Kinder an. Wir dürfen ihnen Eltern, Lehrer oder Betreuer sein. Nach diesen Jahren, in denen ich als Generalautorität tätig war, verkünde ich mit noch größerer Überzeugung, er vertraut uns. Meine Frage bei dieser Konferenz lautet jedoch, vertrauen wir ihm? Präsident Thomas S. Monson erinnert uns oft daran, mit ganzem Herzen vertraue auf den Herrn. Baue nicht auf eigene Klugheit, such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade.
halte dich nicht selbst für weise. Vertrauen wir darauf, dass seine Gebote zu unserem Besten sind, dass seine Führer, obwohl sie nicht vollkommen sind, uns gut führen, dass seine Verheißungen gewiss sind? Vertrauen wir darauf, dass der Vater im Himmel und Jesus Christus uns tatsächlich kennen und helfen möchten? Vertrauen wir dem Herrn selbst inmitten von Prüfungen und schweren Zeiten noch immer? Rückblickend habe ich einige der besten Lektionen in den schwierigsten Zeiten gelernt. Ob als Jugendlicher, auf Mission, beim Start ins Berufsleben, bei dem Bestreben, meine Berufung groß zu machen oder bei der Sorge für eine große Familie. Es scheint klar zu sein, dass Schwieriges gut ist. Schwieriges macht uns stärker und demütiger und gibt uns die Chance, uns zu beweisen. Unsere lieben Handkarrenpioniere lernten Gott in ihrer größten Not kennen. Warum brauchten Nephi und seine Brüder 2 Kapitel, um die Messingplatten zu erlangen, aber nur 3 Verse, um Ishmaels Familie zu überzeugen, mit ihnen in die Wildnis zu ziehen? Der Herr wollte Nephi allem Anschein nach durch das Ringen um die Platten stärken. Schwierigkeiten sollten uns nicht überraschen. Eines der ersten Bündnisse, die wir mit dem Herrn eingehen, ist, das Gesetz des Opferns zu leben. Zum Opfern gehört, dass man etwas Begehrenswertes aufgibt. Durch Erfahrung erkennen wir jedoch, dass das ein geringer Preis ist im Vergleich zu den Segnungen, die darauf folgen. Joseph Smith hat gesagt, eine Religion, die nicht verlangt, dass man alles opfert, hat niemals genügend Kraft, den Glauben hervorzubringen, der für Leben und Errettung notwendig ist. Den Mitgliedern der Gottheit ist Schwieriges nicht fremd. Gott Vater gab seinen einzig gezeugten Sohn dem fürchterlichen Leiden des Sühnopfers hin, wozu auch der Tod durch Kreuzigung gehörte. Den Schriften heißt es, dass Jesus Christus durch Leiden den Gehorsam gelernt hat. Er trug freiwillig die Qualen des Sühnopfers. Der Heilige Geist muss langmütig sein. Er gibt uns Eingebung, warnt uns und führt uns und wird dafür zuweilen ignoriert, fehlgedeutet oder vergessen. Schwieriges ist Teil des Evangeliumsplans. Dieses Leben ist mit dazu da, dass wir geprüft werden. Kaum jemand hat so unverdient leiden müssen wie das Volk Almas. Sie flohen vor dem bösen König Noah, nur um dann Sklaven der Lamaniten zu werden. Durch diese Prüfung lehrte der Herr sie, dass er sein Volk züchtigt und ihre Geduld und ihren Glauben prüft. Während der schrecklichen Tage im Gefängnis in Liberty brachte der Herr Joseph Smith bei, es gut durchzustehen und verhieß ihm dafür, dies alles wird dir Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen. Präsident Monson legt uns ans Herz, mögen wir stets das Rechte wählen, auch wenn es schwieriger ist, statt das Falsche, selbst wenn es einfacher ist. Im Hinblick auf unsere Tempel hat er gesagt, dass kein Opfer zu groß, kein Preis zu hoch und keine Anstrengung zu schwer ist, wenn es darum geht, die Segnung des Tempels empfangen zu können. In der Natur gehört Schwieriges zum Kreislauf des Lebens. Es ist schwierig für ein Küken, aus der harten Eischale zu schlüpfen. Doch wenn es ihm jemand leichter macht, entwickelt es nicht genügend Kraft, um zu überleben. In ähnlicher Weise stärkt es einen Schmetterling für sein weiteres Leben, wenn er sich aus dem Kokon kämpft. An diesen Beispielen sehen wir, dass Schwieriges die Konstante ist. Wir alle erleben Schwierigkeiten. Die Variable ist, wie wir auf die Schwierigkeiten reagieren. Im Buch Mormon erlebte ein Volk einst große Verfolgungen und viele Bedrängnisse. Wie hat es reagiert? Doch fasteten und beteten sie oft und wurden stärker und stärker in ihrer Demut und standhafter im Glauben an Christus, sodass ihre Seele mit Freude und Trost erfüllt wurde. Ein weiteres Beispiel trug sich nach Jahren des Krieges zu. Aber siehe, wegen der überaus langen Dauer des Krieges zwischen den Nephiten und den Lamaniten waren viele hart geworden. Und viele waren so sehr erweicht worden wegen ihrer Bedrängnisse, dass sie sich vor Gott demütigten. Wir alle entscheiden selbst, wie wir auf Schwieriges reagieren. Vor dieser Berufung war ich Finanzberater in Houston. Meist arbeitete ich mit Multimillionären, die eigene Unternehmen besaßen. Fast alle hatten mit nichts angefangen und ihr erfolgreiches Unternehmen durch viel harte Arbeit aufgebaut. Am traurigsten war für mich, dass einige sagten, sie wollten es ihren Kindern leichter machen. Sie wollten nicht, dass ihre Kinder so leiden wie sie selbst. Mit anderen Worten, wollten sie ihren Kindern das vorenthalten, was sie selbst erfolgreich gemacht hatte. Im Gegensatz dazu wählte eine Familie, die wir kennen, eine andere Herangehensweise. Die Eltern waren inspiriert von dem, was J.C. Penney erlebt hatte. Er war 8 Jahre alt, als sein Vater ihm sagte, dass er von da an finanziell auf sich gestellt sei. Sie änderten das etwas ab. Die Kinder waren nach ihrem Schulabschluss finanziell auf sich gestellt, was ihren weiteren Bildungsweg, Studium und so weiter und ihren Lebensunterhalt, also echte Eigenständigkeit angeht. Zum Glück reagierten die Kinder weise. Sie alle studierten und bildeten sich auch darüber hinaus weiter, ganz allein. Es war nicht leicht, aber sie haben es geschafft. Sie schafften es durch Fleiß und durch Glauben. Die Frage, ob wir Gott vertrauen, sollte wohl besser lauten, haben wir den nötigen Glauben, um ihm zu vertrauen? Haben wir den nötigen Glauben, seine Verheißung in Bezug auf den Zehnten zu vertrauen? Nämlich, dass wir mit 90% unseres Ertrags plus der Hilfe des Herrn besser dastehen als mit 100% und auf uns allein gestellt? Haben wir genügend Glauben, darauf zu vertrauen, dass er uns in unseren Bedrängnissen beistehen wird, dass er gegen die streitet, gegen uns streiten und dass er uns unsere Bedrängnisse zum Gewinn weiht? Üben wir den nötigen Glauben aus und halten Gottes Gebote, damit er uns zeitlich und geistig segnen kann? Und sind wir bis ans Ende treu, damit er uns in seine Gegenwart aufnehmen kann? Brüder und Schwestern, wir können den Glauben aufbringen und ihm vertrauen. Er möchte das Beste für uns. Er gibt uns Antwort auf unsere Gebete. Er erfüllt seine Verheißung. Er hat die Macht, diese Verheißung zu erfüllen. Er weiß alles. Und vor allem weiß er, was am besten ist. In der Welt ist es heutzutage schwierig. Das Böse grassiert, in allen Ländern gibt es Korruption, der Terrorismus erreicht sogar sichere Orte, es gibt Arbeitslosigkeit, Krankheiten, Naturkatastrophen, Bürgerkrieg, Despoten und so weiter. Was sollen wir tun? Fliehen wir oder kämpfen wir? Was ist richtig? Beide Entscheidungen können gefährlich sein. Für George Washington und seine Armee war es gefährlich zu kämpfen. Aber für unsere Pioniervorfahren war es auch gefährlich zu fliehen. Für Nelson Mandela war es gefährlich, für die Freiheit zu kämpfen. Man sagt, damit das Böse die Oberhand gewinnt, müssen gute Menschen einfach nur nichts tun. Was auch immer wir tun, wir dürfen keine Entscheidung aus Furcht treffen oder aus Angst handeln. Ja, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass der Gedanke, dass wir uns nicht fürchten sollen, in den Schriften immer wieder betont wird? Der Herr hat mich gelehrt, dass Entmutigung und Furcht Werkzeuge des Widersachers sind. Die Antwort des Herrn in schwierigen Zeiten ist, geh im Glauben vorwärts. Jeder von uns empfindet etwas anderes als schwierig. Einige finden es schwierig, den Zehnten zu zahlen, wenn das Geld knapp ist. Führungsbeamte finden es mitunter schwierig, von den Armen zu erwarten, dass sie den Zehnten zahlen. Für einige von uns ist es vielleicht schwierig, voll Glauben vorwärts zu gehen und zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Manche finden es schwierig, mit dem zufrieden zu sein, was der Herr ihnen zugeteilt hat. Manche sind mit ihrer derzeitigen Berufung nicht zufrieden. Eine Disziplinarmaßnahme mag hart erscheinen, aber für einige ist es der Anfang wahrer Umkehr. Was es auch ist, Schwieriges kann gut sein für diejenigen, die im Glauben vorwärts gehen und dem Herrn und seinem Plan vertrauen. Brüder und Schwestern, ich bezeuge, dass die Führer der Kirche, die hinter mir sitzen, von Gott berufen wurden. Sie wollen dem Herrn gut dienen und uns helfen, das Evangelium zu verinnerlichen. Ich liebe und unterstütze sie. Ich liebe und unterstütze meinen Retter Jesus Christus. Ich staune darüber, dass er den Vater und uns so sehr geliebt hat, dass er unser Retter und Erlöser wurde und demzufolge so sehr leiden musste, dass er der Schmerzen wegen zitterte und aus jeder Pore blutete und an Leib und Geist litt. Dennoch beteuerte er dem Vater angesichts dieser schrecklichen Aussicht und deren Notwendigkeit, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich juble bei den Worten des Engels, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Sein Beispiel ist wahrhaftig der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur wenn wir diesem Beispiel folgen, erlangen wir Frieden in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt. Es ist mein größter Wunsch, mit Mormon als wahre Junge Jesu Christi dazustehen und eines Tages aus Christi Mund zu hören, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied O Fülle des Heiles Nummer 3 im Gesangbuch. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Elder Adilson de Paula Parella, Elder Ian S. A. Dern und Elder José L. Alonso von den 70ern zu hören. Nach ihren Worten singt der Chor das Lied Mit dem Herrn an meiner Seite. Thank you.
Dies ist die 187. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Als ich etwa 7 Jahre alt war, fragte ich meine Mutter einmal, wenn wir beide einmal sterben und in den Himmel kommen, bist du dann immer noch meine Mutter? Mit einer solchen Frage hatte sie nicht gerechnet. Dennoch antwortete sie nach bestem Wissen, nein, im Himmel sind wir dann alle Brüder und Schwestern. Da werde ich nicht deine Mutter sein. Das war nicht die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Einige Zeit nach diesem kurzen Gespräch kamen 2 junge Männer an die Eingangspforte unseres Hauses. Wie durch ein Wunder ließ mein Vater sie herein. Sie sagten, sie seien Missionare der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Elders, wie wir sie bald ansprachen, fingen an, meine Familie im Evangelium zu unterweisen. Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie glücklich und begeistert wir jedes Mal waren, wenn sie zu uns kamen. Sie erzählten uns von einem jungen Mann, der in ein Wäldchen gegangen war, um Gott zu fragen, welche Kirche wahr sei. Sie erzählten, dass er Gott und Jesus Christus gesehen hatte. Die Missionare zeigten uns ein Bild von dieser Vision, und als ich es mir anschaute, wusste ich, dass Joseph Smith Gott Vater und Jesus Christus wirklich gesehen hat. Die Missionare sagten, dass dank dieser Vision die wahre Kirche Jesu Christi wieder auf der Erde ist. Die Missionare erklärten uns auch Gottes Plan des Glücklichseins und beantworteten unsere Fragen zum Thema Religion. Sie erklärten uns, dass eine Familie wirklich auch nach diesem Leben als Vater, Mutter und Kinder zusammen sein kann. Meine ganze Familie ließ sich taufen. Der Weg dahin, alte Gewohnheiten abzulegen, Traditionen aufzugeben und aktive Mitglieder der Kirche zu werden, war manchmal holprig. Aber dank der Gnade und Liebe Gottes und mit der Hilfe vieler Führungsbeamter und Mitglieder brachten wir die ersten schwierigen Jahre gut hinter uns. Millionen Menschen, die sich bereits der Kirche angeschlossen haben, sowie Woche für Woche viele weitere Menschen, die sich bekehren und sich taufen lassen, haben ein Zeugnis von der ersten Vision erlangt. Der Heilige Geist kann jedem von uns dieses Zeugnis oft erneut zuteil werden lassen, während wir danach streben, die einfachen Wahrheiten des Evangeliums Jesu Christi zu leben. Die erste Vision und der Prophet Joseph Smith brachten weitere Erkenntnis und Wahrheit hervor, die für unser Glück in diesem Leben und für unsere Erhöhung in der Gegenwart Gottes von grundlegender Bedeutung sind. Ich möchte drei der Wahrheiten anführen, die wir erlangt haben, weil ein Junge sich in aufrichtigem Gebet niederkniete. Wahrheiten, nach denen wir handeln müssen. Eine grundlegende Wahrheit, von der wir durch die erste Vision und den Propheten Joseph Smith erfahren, ist die, dass Gott Propheten, sehr offenbarer beruft, die uns unterweisen, führen, warnen und leiten sollen. Diese Männer sind Gottes Sprachrohr auf der Erde, ausgestattet mit der Vollmacht, im Namen des Herrn zu sprechen und zu handeln. Wenn wir ihren Rat genau befolgen, werden wir beschützt und empfangen auf unserem Lebensweg hier auf Erden besondere Segnungen. Als ich als junger, alleinstehender, zurückgekehrter Missionar an der Brigham Young Universität studierte, besuchte ich im Tabernakel auf dem Tempelplatz die Priestertumsversammlung einer Generalkonferenz. Präsident Ezra Taft Benson, der damals Präsident der Kirche war, hielt jeden zurückgekehrten Missionar dazu an, es mit der Ehe ernst zu nehmen und sie zu einer hohen Priorität zu machen. Nach dieser Versammlung wusste ich, dass ich zur Umkehr gerufen worden war und entsprechend dem Rat des Propheten handeln musste. Daher entschloss ich mich, nach Brasilien, meinem Heimatland, zu gehen, um dort eine Frau zu finden. Bevor ich für ein zweimonatiges Praktikum nach Brasilien aufbrach, rief ich meine Mutter und einige Freunde an und stellte eine Liste mit etwa 10 jungen Frauen zusammen. Jede davon eine potenzielle Ehefrau. Während ich dann in Brasilien war, traf ich mich, nachdem ich viel nachgedacht und gebetet hatte, mit einer der jungen Frauen auf der Liste. Ich ging mit ihr aus, wir verlobten uns und legten ein Heiratsdatum fest. Gemessen an Studenten in Provo in Utah gingen wir sicher nicht in Rekordgeschwindigkeit zur Verlobung über, aber nach brasilianischen Maßstäben ging es schnell. Einige Monate später heiratete ich Elaine. Sie ist die Liebe meines Lebens und eine besondere Segnung. Ich will gar nicht vorschlagen, dass jeder eine solche Liste erstellt, aber ich schlage vor, eigentlich ist es mehr als ein Vorschlag, dass wir stets handeln, wenn unsere lebenden Propheten uns etwas sagen. Der heutige Prophet Gottes ist Präsident Thomas S. Monson, und wir werden gesegnet, wenn wir seinen Rat genau befolgen. Des Weiteren erfahren wir durch die erste Vision und den Propheten Joseph Smith die Wahrheit über das Wesen Gottes. Halten Sie sich nur einmal vor Augen, wie gesegnet wir doch sind, zu wissen, dass Gott eine Person mit einem Körper aus Fleisch und Gebein ist, so fühlbar wie der unsrige. Dass wir einen Gott verehren können, den es wirklich gibt, den wir verstehen können und der sich und seinen Sohn, seinen Propheten gezeigt und offenbart hat. Sowohl Propheten vor Alters als auch neuzeitlichen Propheten. Er ist ein Gott, der unsere Gebete hört und er hört. Ein Gott, der vom Himmel her über uns wacht und sich stets um unser geistiges und zeitliches Wohl sorgt. Ein Gott, der uns die Entscheidungsfreiheit gegeben hat, damit wir uns selbst ohne Zwang dafür entscheiden, ihm zu folgen und seine Gebote zu halten. Ein Gott, der uns Segnungen schenkt und uns die Möglichkeit gibt, Prüfungen zu erleben, damit wir Fortschritt machen und wie er werden können. Er ist ein liebevoller Gott, der uns einen Plan gegeben hat, durch den wir in diesem Leben und in der Ewigkeit Glück erfahren können. Durch die erste Vision und den Propheten Joseph Smith haben wir die Erkenntnis erlangt, dass der Herr Jesus Christus, der Schlussstein unserer Religion ist, wirklich lebt, und wir wissen von seiner heiligen Mission. Weil der Tod in die Welt gekommen ist, werden wir alle, so sicher wie wir jetzt leben, eines Tages sterben. Eine der Folgen des Todes wäre es, dass wir unseren Körper für alle Zeit verlieren würden. Wir könnten nichts tun, um ihn wiederzuerlangen. Weil wir alle auf unserem Weg durchs Erdenleben sündigen, könnten wir außerdem niemals in die Gegenwart unseres Vaters im Himmel zurückkehren. Können Sie sich vorstellen, welche Folgen es hat, wenn einem die Gegenwart Gottes vorenthalten ist und man niemals wieder einen Körper hat? Es bedurfte eines Erretters und Erlösers, um uns von Tod und Sünde zu befreien. Auf Weisung des Vaters im Himmel kam Jesus Christus auf die Erde, litt, starb am Kreuz und stand vom Tod auf, damit auch wir auferstehen und durch aufrichtige Umkehr und dadurch, dass wir heilige Bündnisse schließen und diese halten, eines Tages wieder in der Gegenwart Gottes sein können. Jakob hat erklärt, O groß wie die Güte unseres Gottes, der einen Weg bereitet, damit wir dem Zugriff dieses furchtbaren Ungeheuers entrinnen können. Ja, jenes Ungeheuers Tod und Hölle, womit ich den Tod des Leibes meine und auch den Tod des Geistes. Jesus ist der verheißene Messias, der Gesetzgeber, der Heilige Israels, unser Herr, unser Erretter, unser Erlöser, unser König, unser Alles. Mögen wir alle weiterhin entsprechend diesen grundlegenden Wahrheiten und dieser Erkenntnis handeln und Gott und seinem geliebten Sohn unseren Gehorsam darbringen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Eines Morgens entdeckte ich eine gut getarnte, hungrige Raupe in einem wunderschönen Rosenstrauch. Aufgrund einiger blattloser Stängel war selbst für den flüchtigen Betrachter erkennbar, dass sie sich mit ihren bedrohlichen Beißwerkzeugen ihren Weg durch die zarten Blätter genagt hatte. Ich musste daran denken, dass es Menschen gibt, die im übertragenen Sinne wie diese Raupe sind. Sie finden sich überall in der Welt. Einige sind so gut getarnt, dass wir sie in unser Leben lassen. Ehe wir uns versehen, haben sie unsere geistigen Wurzeln und die unserer Angehörigen und Freunde weggefressen. Wir leben in einer Zeit, in der es nur so von falschen Informationen über unseren Glauben wimmelt. Wenn wir unsere geistigen Wurzeln in solchen Zeiten nicht schützen und sie nicht tiefer werden lassen, laden wir alle, die unseren Glauben an Jesus Christus und an seine wiederhergestellte Kirche zerstören wollen, förmlich dazu ein, an ihn zu nagen. Zur Zeit des Buches Mormon trachtete C. Edstrom danach, den Glauben der Gläubigen zu zerstören. Seine Taten und Worte waren eine Schlinge des Widersachers, die er gelegt hat, um das Volk zu fangen, damit er es in Unterwerfung zu sich bringe, damit er es ringsum mit seinen Ketten umschließe. Dieselben Schlingen gibt es auch heute. Wenn wir in geistiger Hinsicht nicht wachsam sind und uns eine sichere Grundlage auf unserem Erretter bauen, finden wir uns vielleicht selbst in den Ketten des Satans wieder und werden sachte in die verbotene Pfade hinabgeführt, von denen im Buch Mormon die Rede ist. Der Apostel Paulus sprach zu Lebzeiten eine Warnung aus, die auch heute gilt. Ich weiß, selbst aus eurer Mitte werden Männer auftreten, die mit ihren falschen Reden die Jünger auf ihre Seite ziehen. Seine Warnung und die Warnungen unserer Propheten und Apostel erinnern uns daran, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun müssen, um uns in geistiger Hinsicht gegen Worte des Widerstands und der Täuschung zu wappnen. Bei meinen Besuchen in Gemeinden und Pfählen der Kirche sehe, höre und spüre ich, dass die Heiligen die Lehren des Erretters und seiner Diener freudig und gläubig annehmen. Und das erbaut mich. Die vermehrte Sabbatheiligung zu Hause und in der Kirche ist nur ein Beispiel dafür, dass die Mitglieder den Aufforderungen der Propheten nachkommen und sich in geistiger Hinsicht wappnen. Zudem werden die Mitglieder nachweislich gestärkt, weil sie vermehrt Tempelarbeit erledigen und Familienforschung betreiben. Familien sammeln ihre Vorfahren durch die heiligen Handlungen des Tempels. Unsere geistigen Wurzeln werden tiefer, wenn das aufrichtige persönliche Gebet und das Familiengebet zu Bollwerken unseres Glaubens werden, wenn wir täglich umkehren und uns bemühen, den Heiligen Geist bei uns zu haben, mehr über unseren Erretter und seine Eigenschaften lernen und uns anstrengen, wie er zu werden. Unser Erretter Jesus Christus ist das Licht der Welt und er bittet uns, ihm zu folgen. Unser Blick muss stets auf ihn gerichtet sein, besonders in dunklen, stürmischen Nächten, wenn sich das Tosen des Zweifels und der Unsicherheit wie plötzlich aufziehender Nebel heranschleicht. Sollten die Menschen aus dem großen und geräumigen Gebäude auf der anderen Seite des Flusses mit Wasser in der Haltung des Spottens scheinbar mit dem Finger auf sie zeigen und sie erniedrigen und verlocken wollen, bitte ich sie, sich sofort wegzudrehen, damit sie nicht durch List und Verschlagenheit dazu gebracht werden, sich von der Wahrheit und ihren Segnungen loszusagen. Dies allein reicht jedoch in der heutigen Zeit nicht aus, wenn Pervertierungen diskutiert, beschrieben und wiedergegeben werden. Elder Robert D. Hales hat gesagt, wenn sie nicht vollständig bestrebt sind, das Evangelium zu leben, es mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft zu leben, dann können sie nicht genug geistiges Licht erzeugen, um die Finsternis zu vertreiben. Ganz gewiss bedeutet unser Wunsch, Christus, dem Licht der Welt, zu folgen, dass wir entsprechend seiner Lehren handeln müssen. Wir werden in geistiger Hinsicht gestärkt, gewappnet und geschützt, wenn wir tun, was Gott sagt. Je größer das Licht in unserem Leben, desto weniger Schatten gibt es. Doch selbst wenn es Licht im Überfluss gibt, sind wir Menschen und Kommentaren ausgesetzt, die unsere Überzeugungen verdrehen und unseren Glauben auf die Probe stellen. Der Apostel Jakobus hat geschrieben, die Prüfung eures Glaubens bewirkt Ausdauer. Vor diesem Hintergrund hat Elder Neil A. Maxwell erklärt, ein geduldiger Jünger ist weder überrascht, noch bringt es ihn aus der Fassung, wenn die Kirche falsch dargestellt wird. Es kommen nun einmal Fragen über die Geschichte unserer Kirche und unseren Glauben auf. Wo wir nach den richtigen Antworten suchen, sollten wir uns jedoch gründlich überlegen. Wir werden nicht fündig, wenn wir uns mit den Ansichten und Meinungen von schlecht informierten oder enttäuschten Menschen befassen. Den besten Rat hierzu gab der Apostel Jakobus. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Ehe wir Gott bitten, müssen wir uns sorgfältig mit den Heiligen Schriften befasst haben, denn dort wird uns aufgetragen, sucht Worte der Weisheit aus den besten Büchern, trachtet nach Wissen, ja durch Studium und auch durch Glauben. Es gibt eine Vielzahl solcher Bücher. Sie wurden von inspirierten Führern der Kirche sowie von anerkannten, zuverlässigen und glaubwürdigen Gelehrten für Geschichte und Lehre der Kirche verfasst. Keines davon übersteigt jedoch die Erhabenheit des offenbarten Wortes, Gotteswortes in den Heiligen Schriften. Aus diesen dünnen, jedoch mit geistigem Reichtum angefüllten Seiten erkennen wir durch den Heiligen Geist Wahrheit und nehmen so an Licht zu. Präsident Thomas S. Monson hat uns inständig gebeten, jeden Tag gebeterfüllt im Buch Mormon zu lesen und darüber nachzusinnen. Vor einigen Jahren, als ich Präsident der Fidschi-Mission Suva war, hatten einige Missionare ein Erlebnis, das ihnen die bekehrende Macht des Buches Mormon erneut bestätigte. An einem heißen, feuchten Tag kamen zwei Missionare zu einem Haus in einer kleinen Siedlung in Labasa. Sie klopften an die Tür. Ein Mann mit wettergegerbtem Gesicht öffnete ihnen. Er hörte den Missionaren zu, die Zeugnis für die Wahrheit des Buches Mormon ablegten. Sie gaben ihm ein Exemplar des Buches und baten ihn darin zu lesen und zu beten, damit er genau wie sie erkennen könne, dass es das Wort Gottes ist. Seine Antwort war kurz: Morgen gehe ich wieder fischen. Ich werde darin lesen, während ich auf See bin. Wenn ich zurückkomme, könnt ihr mich wieder besuchen. Während seiner Abwesenheit wurden die Missionare versetzt. Einige Wochen später gingen also zwei neue Missionare den Fischer besuchen. Mittlerweile hatte er das Buch Mormon komplett durchgelesen, eine Bestätigung von dessen Wahrheit erhalten und wollte unbedingt mehr wissen. Dieser Mann wurde durch den Heiligen Geist bekehrt. Der Geist bezeugte, dass die kostbaren Worte auf jeder einzelnen Seite, die Ereignisse und Lehren, die vor langer Zeit verkündet und im Buch Mormon für unsere Zeit bewahrt wurden, wahr sind. Auch jeder von uns kann diese Segnung erhalten. Das Zuhause ist ein idealer Ort, wo man sich als Familie mit den kostbaren Einsichten in den Heiligen Schriften und den Worten lebender Propheten befassen und diese besprechen kann. Zudem kann man daheim auf Material der Kirche auf lds.org zugreifen. Dort finden Sie zahlreiche Informationen über Evangeliumsthemen, wie zum Beispiel zu den Berichten über die erste Vision. Wenn wir uns mit den besten Büchern befassen, schützen wir uns vor den bedrohlichen Beißwerkzeugen der Raupen, die an unseren geistigen Wurzeln nagen wollen. Trotz all unserer Gebete, unseres Studiums und unseres Nachsinnens kann es immer noch Fragen geben, die wir nicht beantworten können. Doch wir dürfen nicht zulassen, dass dies die Flamme des Glaubens auslöscht, die in uns flackert. Solche Fragen sind eine Chance, unseren Glauben zu stärken und dürfen einem flüchtigen Moment täuschenden Zweifels in uns keinen Zündstoff liefern. Religion hat nun einmal per Definition keine sichere Antwort auf jede Frage. Deshalb bedarf es des Glaubens. Elder Jeffrey R. Holland hat gesagt, wenn diese Zeit kommt und Probleme auftreten, deren Lösung sich nicht unmittelbar aufdrängt, halten Sie an dem fest, was Sie schon wissen, und bleiben Sie standhaft, bis Sie weitere Erkenntnis erlangen. Um uns sehen wir viele, die voller Freude sind, weil sie standhaft sind und ihre geistigen Wurzeln unaufhörlich nähren. Ausreichend Glauben und Gehorsam geben ihnen große Hoffnung auf den Erretter und diese bringt große Freude mit sich. Sie behaupten nicht, alles zu wissen, aber sie haben den Preis gezahlt und genug Erkenntnis erlangt, um Frieden und Geduld zu haben, während sie sich um weitere Erkenntnis bemühen. Zeile um Zeile wird ihr Glaube in Christus verfestigt und sie sind standhafte Mitbürger der Heiligen. Möge jeder von uns so leben, dass die bedrohlichen Beißwerkzeuge gut getarnter Raupen weder jetzt noch sonst jemals einen Platz in unserem Leben finden, damit wir fest im Glauben an Christus bleiben, ja, bis ans Ende. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Beim Abschiedsmahl gab der Erretter seinen Jüngern ein neues Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Die Jünger des Erretters erhielten ein neues Gebot. Sie sollten etwas mehr tun, etwas Größeres, etwas Erhabeneres. Dieses neue Gebot, diese Aufforderung wird in der Kernaussage, wie ich euch geliebt habe, zusammengefasst. Liebe ist ein Gefühl tiefer Hingabe, Anteilnahme und Zuneigung. Das unbegrenzte Sühnopfer Jesu Christi ist der größte Beweis der Liebe Gottes zu seinen Kindern. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Die Jünger Christi zeichnen sich unter anderem durch ihre Liebe zu Gott und ihren Mitmenschen aus. Vor einigen Jahren spielte José, unser ältester Enkel, der damals 4 war, einmal mit meiner Frau. Sie lachten und hatten eine schöne Zeit zusammen. Da fragte unser Enkel sie: Oma, hast du mich lieb? Sie antwortete ihm: Ja, José, ich hab dich lieb. Dann stellte er eine weitere Frage: Woher weißt du, dass du mich lieb hast? Sie erklärte ihm, was sie fühlte und was sie schon alles für ihn getan hatte und für ihn zu tun bereit war. Später stellte meine Frau unserem Enkel die gleichen Fragen, so auch diese eindringliche: Woher weißt du, dass du mich lieb hast? Treuherzig und zugleich zutiefst aufrichtig gab er zur Antwort: Ich habe dich lieb, weil ich es tief in mir drin spüren kann. Josés liebevolles Verhalten seiner Großmutter gegenüber damals und auch sonst immer zeigt, dass Liebe eine Kombination aus Taten und tiefen Gefühlen ist. König Benjamin hat verkündet: Siehe, ich sage euch dies, damit ihr Weisheit lernt. Damit ihr lernt, dass, wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, ihr nur im Dienste eures Gottes seid. In der heutigen Welt, wo es aus unterschiedlichen Gründen so viel Leid gibt, ist eine Textnachricht mit einem witzigen Emoji oder ein nettes Bild, das man mit den Worten "Ich liebe dich" postet, schon gut und viel wert. Aber viele von uns müssen ihre mobilen Endgeräte beiseite legen und stattdessen mit anpacken und anderen helfen, die sich in großer Not befinden. Liebe ohne Dienst am Nächsten ist wie Glaube ohne Werke, nämlich tot. Die reine Christusliebe, die Nächstenliebe, inspiriert uns nicht nur zum Handeln und Dienen, sie verleiht uns auch die Kraft zu vergeben, ungeachtet der Situation. Ich möchte Ihnen eine Begebenheit erzählen, die mein Leben beeinflusst und verändert hat. Coopers Eltern, Ted und Sharon, die heute hier sind, haben mir erlaubt zu erzählen, was ihre Familie vor über 9 Jahren erlebt hat. Ich gebe das Erlebnis aus der Sicht von Ted, Coopers Vater, wieder. Am 21. August 2008, das war der erste Schultag, standen Coopers 3 ältere Brüder, Avon, Garrett und Logan, an der Bushaltestelle und warteten auf ihren Bus. Cooper war 4 Jahre alt. Er saß auf seinem Fahrrad. Meine Frau Sharon war zu Fuß gegangen. Meine Frau stand auf der anderen Straßenseite und winkte Cooper zu sich herüber. In dem Moment bog ein Auto ganz langsam links ab und überfuhr Cooper. Ein Nachbar rief mich an und sagte mir, Cooper sei von einem Auto angefahren worden. Ich fuhr schnell zur Bushaltestelle zu ihm hin. Cooper lag auf dem Gras und hatte Mühe zu atmen. Er hatte jedoch keine sichtbaren Verletzungen. Ich kniete mich neben Cooper hin und machte ihm Mut. Es wird alles gut. Halte durch. In diesem Augenblick tauchte mein Hohepriester-Gruppenleiter Nathan mit seiner Frau auf. Sie schlug vor, dass wir Cooper einen Priestertumssegen geben. Wir legten Cooper die Hände auf. Ich weiß nicht mehr, was ich in dem Segen gesagt habe, aber ich kann mich deutlich daran erinnern, dass andere um uns herum standen. Und in diesem Augenblick wusste ich, dass Cooper sterben würde. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, aber er starb tatsächlich. Ich hatte den Eindruck, dass mir der Vater im Himmel sagte, meine irdische Treuhandschaft sei beendet und Cooper sei jetzt in seiner Obhut. Wir konnten im Krankenhaus noch einige Zeit mit Cooper verbringen. Das Personal dort richtete ihn her, sodass wir ihn halten und von ihm Abschied nehmen konnten. Man erlaubte uns so viel Zeit mit ihm zu verbringen und ihn so lange zu halten, wie wir wollten. Auf dem Heimweg sahen meine Frau und ich uns an. Sie war todtraurig. Wir kamen auf den Jungen zu sprechen, der das Auto gefahren hatte. Wir kannten ihn nicht, obwohl er nur eine Straße weiter wohnte und zu unserem Gemeindegebiet gehörte. Der nächste Tag war sehr schwierig für uns. Wir alle konnten den Kummer kaum ertragen. Ich fiel auf die Knie und sprach das aufrichtigste Gebet, das ich jemals gesprochen habe. Ich bat den Vater im Himmel im Namen meines Erretters, mich von der überwältigenden Trauer zu befreien. Und das tat er. Später an diesem Tag arrangierte einer der Ratgeber in unserer Pfahlpräsidentschaft bei sich zu Hause ein Treffen mit dem Jungen, der den Wagen gefahren hatte, und mit dessen Eltern. Sharon und ich warteten auf ihre Ankunft. Als sich die Tür öffnete, begegneten wir ihnen zum ersten Mal. Mein Bischof flüsterte mir ins Ohr: Geh zu ihm. Sharon und ich umarmten ihn beide gleichzeitig. Wir weinten lange zusammen. Wir sagten ihm, dass wir wussten, dass es einfach ein Unfall gewesen war. Für Sharon und mich war es ein Wunder, dass wir so empfanden und es immer noch tun. Dank der Gnade Gottes gelang es uns, den rechten, den offensichtlichen, den einzigen Weg einzuschlagen und diesen guten Jungen ins Herz zu schließen. Im Laufe der Jahre hat sich eine enge Freundschaft zu ihm und seiner Familie entwickelt. Er hat uns an den wichtigsten Meilensteinen in seinem Leben teilhaben lassen. Wir waren sogar mit ihm im Tempel, als er sich auf seine Mission vorbereitete. Bruder und Schwester, Ted weiß ohne jeden Zweifel, dass der Vater im Himmel uns liebt. Er weiß, dass die Fähigkeit zu vergeben und sich auf diese Weise von einer Last zu befreien, genauso wohltuend ist, wie Vergebung zu empfangen. Dieses wohltuende Gefühl entsteht, wenn man dem Beispiel unseres größten Vorbilds folgt. Im Buch Mormon hat Alma über den Erretter verkündet, und er wird hingehen und Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden, und dies, damit sich das Wort erfülle, das da sagt, er werde die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich nehmen. Brüder und Schwestern, welch eine wunderbare, von wahrer Liebe und Vergebung zeugende Begebenheit. Auch wir können Freude und Glück erfahren, wenn wir anderen dienen und vergeben. Georgie, auch einer unserer Enkel, fragt oft: Was für eine Familie sind wir? Und er gibt selbst die Antwort: Wir sind eine glückliche Familie. Präsident Thomas S. Monson hat uns geraten: Stellen wir unser Leben auf den Prüfstand und entschließen wir uns dazu, dem Beispiel des Erretters zu folgen, indem wir gütig, liebevoll und wohltätig sind. Ich weiß, dass der Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus uns lieben. Sie helfen uns gerne, zur Tat zu schreiten, wenn wir einander so lieben, wie sie uns geliebt haben. Ich weiß auch, wenn wir anderen mit aufrichtiger Liebe dienen und vergeben, können wir Heilung erfahren und die Kraft empfangen, unsere eigenen Schwierigkeiten zu überwinden. Das verkünde ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Am Ende der Konferenz bedanken wir uns herzlich bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, diese Versammlungen vorzubereiten. Wir danken allen, die zu uns gesprochen oder uns mit erbaulicher Musik erfreut haben. Der Schlusssprecher dieser Versammlung ist Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Nach Elder Andersons Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied Israel, der Herr ruft alle. Das Schlussgebet spricht Elder Evan A. Schmutz von den 70ern. Damit wird die Konferenz dann vertagt.
Zunächst einmal ein aufmunterndes Wort an die kleinen Kinder. Ja, das ist die letzte Versammlung und ja, ich bin der letzte Sprecher. Als ich neulich im Stadtmitte-Provo-Utah-Tempel war, bewunderte ich ein Gemälde mit dem Titel Erste Vision aus der Ferne. Auf dem Gemälde sind das Licht und die Macht zu sehen, die vom Himmel kamen, als der Vater und der Sohn dem jungen Joseph Smith erschienen. Ich möchte zwar keinen Vergleich mit dem äußerst heiligen Ereignis anstellen, mit dem die Wiederherstellung eingeleitet wurde, aber ich kann mir ein ähnliches Bild vorstellen, in dem das Licht und die geistige Macht Gottes dargestellt werden, wie sie auf diese Generalkonferenz herabkommen und wie diese Macht und dieses Licht dann wiederum über die ganze Welt ziehen. Ich bezeuge Ihnen, dass Jesus der Messias ist, dass er die Führung dieses heiligen Werks in der Hand hat und dass die Generalkonferenz einer der besonders wichtigen Anlässe ist, zu denen er seiner Kirche und uns ganz persönlich Weisung gibt. An dem Tag, an dem die Kirche gegründet wurde, bestimmte der Herr Joseph Smith als Propheten, Seher und Apostel des Herrn Jesus Christus und sagte zur Kirche, denn sein Wort sollt ihr empfangen, als sei es aus meinem eigenen Mund, voller Geduld und Glauben. Denn wenn ihr dies alles tut, werden die Pforten der Hölle euch nicht überwältigen und der Herr Gott wird die Mächte der Finsternis vor euch zerstreuen und die Himmel zu eurem Guten erbeben lassen. Später wurden alle Mitglieder der ersten Präsidentschaften des Kollegiums der Zwölf Apostel ebenso als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigt und ordiniert. Jetzt haben wir uns unter der Leitung von Präsident Thomas S. Monson versammelt und erwarten den Willen des Herrn, den Sinn des Herrn, die Stimme des Herrn und die Macht Gottes zur Errettung zu hören. Wir vertrauen auf seine Verheißung, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe. In dem Durcheinander und der Verwirrung unserer modernen Welt ist es für unser geistiges Wachstum und unser Durchhaltevermögen unerlässlich, dass wir den Worten der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel vertrauen und daran glauben. Wir haben uns dieser herrlichen Konferenz versammelt. Millionen von Heiligen der letzten Tage und anderen Gläubigen in mehr als 200 Ländern, die mehr als 93 Sprachen sprechen, nehmen an diesen Versammlungen teil oder lesen die Botschaften von der Konferenz. Wir haben vorher gebetet und uns vorbereitet. Viele von uns haben drängende Sorgen und ernsthafte Fragen. Wir möchten unseren Glauben an unseren Erretter Jesus Christus erneuern und unsere Fähigkeit stärken, Versuchen zu widerstehen und Ablenkungen zu meiden. Wir kommen her, um aus der Höhe belehrt zu werden. Für die erste Präsidentschaft die 12, die normalerweise bei jeder Konferenz sprechen, ist die immense Verantwortung bei der Vorbereitung ihrer Botschaften eine immer wiederkehrende Last, wie auch ein heiliger Auftrag. Vor Jahren, bevor ich Generalautorität wurde, fragte ich Elder Delaney Jokes einmal, ob er für jede Pfahlkonferenz eine andere Ansprache vorbereitete. Das verneinte er, sagte dann aber weiter, meine Generalkonferenzansprachen sind jedoch anders. Ich gehe vielleicht 12 bis 15 Entwürfe durch, um sicher zu sein, dass ich das sage, was der Herr von mir erwartet. Wann und wie kommt die Inspiration für eine Generalkonferenzansprache? Ohne vorgegebenes Thema erleben wir bei jeder Konferenz, wie der Himmel die Themen, die ewige Wahrheit behandeln wunderbar aufeinander abstimmt. Einer meiner Amtsbrüder hat mir gesagt, dass ihm sein Thema für diese Konferenz sofort nach seiner Ansprache im vergangenen April eingegeben wurde. Ein anderer erwähnte vor 3 Wochen, dass er immer noch betete und auf den Herrn wartete. Auf die Frage, wie lange es gedauert hatte, eine besonders heikle Ansprache zu verfassen, antwortete ein weiterer: 25 Jahre. Manchmal kommt zwar der Hauptgedanke schnell, aber der Inhalt und die Details erfordern noch enormes geistiges Klettern. Fasten und Beten, Studium und Glaube gehören immer dazu. Der Herr möchte keine vorgespiegelten Tatsachen, die seine Stimme an seine Heiligen abschwächen. Führung für eine Generalkonferenzansprache stellt sich oft nachts oder in den frühen Morgenstunden ein, wenn man gerade überhaupt nicht an die Ansprache denkt. Plötzlich kommt unerwartete Erkenntnis und manchmal fließen bestimmte Wörter und Formulierungen als reine Offenbarung. Wenn Sie zuhören, können die Botschaften, die Sie empfangen, genau das Gesagte sein oder aber auf sie ganz allein abgestimmt sein. Als ich vor vielen Jahren bei einer Generalkonferenz sprach, erwähnte ich einen Satz, der mir in den Sinn kam, als ich überlegte, ob ich bereit sei, eine Mission zu erfüllen. Der Satz lautete: Du weißt nicht alles, aber du weißt genug. Eine junge Frau, die an diesem Tag in der Generalkonferenz saß, erzählte mir, sie habe über einen Heiratsantrag gebetet und sich gefragt, wie gut sie den jungen Mann kannte. Als ich die Worte "Du weißt nicht alles, aber du weißt genug" sagte, bestätigte der Geist ihr, dass sie ihn gut genug kannte. Sie sind seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie Ihren Geist vorbereiten und mit der Erwartung kommen, die Stimme des Herrn zu hören, kommen Ihnen Gedanken und Gefühle in den Sinn, die ganz allein für Sie gedacht sind. Sie haben sie bereits in dieser Konferenz verspürt, oder es geschieht, wenn Sie sich in den kommenden Wochen mit den Botschaften befassen. Präsident Monson hat gesagt, nehmen Sie sich die Zeit, die Konferenzansprachen zu lesen. Denken Sie darüber nach. Ich habe festgestellt, dass ich aus diesen inspirierten Predigten noch mehr herausholen kann, wenn ich mich noch einmal ganz intensiv mit ihnen befasse. Die Lehren von der Generalkonferenz sind die Gedanken, von denen sich der Herr wünscht, dass wir uns jetzt und in den kommenden Monaten damit beschäftigen. Der Herr geht seinen Schafen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Oft führt uns seine Stimme dahin, etwas in unserem Leben zu ändern. Er fordert uns auf, umzukehren. Er fordert uns auf, ihm zu folgen. Denken Sie über diese Aussagen von dieser Konferenz nach. Präsident Eyring, heute Vormittag: Ich gebe Zeugnis, dass Gott Vater lebt und möchte, dass Sie zu ihm nach Hause zurückkehren. Dies ist die wahre Kirche des Herrn Jesus Christus. Er kennt Sie. Er liebt sie und er wacht über sie. Präsident Uchtdorf, gestern: Ich bezeuge, wenn wir uns auf die unglaubliche Reise begeben, die zu Gott führt, oder wenn wir sie fortsetzen, wird unser Leben besser. Und der Herr wird sich unserer auf bemerkenswerte Weise bedienen, damit wir unseren Mitmenschen ein Segen sind und Gottes ewige Absichten verwirklicht werden. Präsident Nelson, gestern Nachmittag: Ich verheiße, wenn Sie sich täglich ins Buch Mormon vertiefen, können Sie gegen die Übel unserer Zeit gefeit sein, auch gegen die übermächtige Plage der Pornografie und anderes Suchtverhalten, das die Sinne betäubt. Elder Oaks, gestern: Ich bezeuge, dass die Proklamation zur Familie eine Aussage von ewiger Wahrheit ist, der Wille des Herrn für seine Kinder, die nach ewigem Leben streben. Elder Ballard, gerade vor einigen Minuten: Wir müssen Gottes Kinder voller Mitgefühl bei uns aufnehmen und jegliches Vorurteil aus dem Weg räumen, darunter auch Rassismus, Sexismus und Nationalismus. Weil wir noch etwas Zeit haben, möchte ich noch kurz auf Elder Hales zu sprechen kommen, kurz an ihn erinnern. Die erste Präsidentschaft hat Elder Holtz gesagt, dass er eine kurze Botschaft in der Versammlung am Sonntagvormittag geben könne, wenn seine Gesundheit dies zuließe. Seine Gesundheit ließ dies nicht zu. Dennoch bereitete er eine Botschaft vor und stellte sie letzte Woche fertig und ließ mich daran teilhaben. Angesichts der Tatsache, dass er vor 3 Stunden dahingeschieden ist, möchte ich nur 3 Zeilen aus dieser Ansprache wiedergeben. Das sind die Worte von Elder Hales. Wenn wir uns für Glauben entscheiden, sind wir bereit, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Nach der Kreuzigung des Erretters erschien er nur denen, die glaubenstreu waren im Zeugnis von ihm während ihres irdischen Lebens. Diejenigen, die die Zeugnis der Propheten abgelehnt hatten, konnten die Gegenwart des Herrn nicht erblicken und ihm auch nicht ins Gesicht blicken. Unser Glaube bereitet uns darauf vor, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wie gütig vom Herrn, Präsident Russell M. Nelson einzugeben, nach der ersten Versammlung heute schnell zu gehen, das Mittagessen ausfallen zu lassen und an die Seite von Elder Hales zu streben und dort als sein Kollegiumspräsident bei ihm zu sein, mit der engelsgleichen Mary Hales, als Elder Hales sein Erdenleben abschloss. Ich bezeuge, dass wir bei dieser Konferenz die Stimme des Herrn gehört haben. Es sollte uns nicht beunruhigen, wenn die Worte der Diener des Herrn im Gegensatz zu den Ansichten der Welt stehen und manchmal auch zu unseren eigenen. So war es schon immer. Ich bin häufig im Tempel auf den Knien mit meinen Amtsbrüdern. Ich kann die Güte ihrer Seele bescheinigen. Ihr größter Wunsch ist es, dem Herrn zu gefallen und Gottes Kindern zu helfen, in seine Gegenwart zurückzukehren. Die 70er, die Bischofschaft, die Führungsbeamten der Frauenhilfsvereinigung, der jungen Damen, der Primarvereinigung und der anderen Hilfsorganisationen haben diese Konferenz immens mit Inspiration bereichert. Das gilt auch für die schöne Musik und die wohlbedachten Gebete. In den Botschaften von der Generalkonferenz gibt es für Sie eine Schatzkiste voller Weisung vom Himmel zu entdecken. Die Prüfung für einen jeden von uns besteht darin, wie wir auf das, was wir hören, was wir lesen und was wir empfinden, ansprechen. Ich möchte Ihnen dazu, wie man die Worte eines Propheten in die Tat umsetzt, etwas aus dem Leben von Präsident Russell M. Nelson erzählen. 1979, 5 Jahre vor seiner Berufung als Generalautorität, nahm Bruder Nelson kurz vor einer Generalkonferenz an einer Versammlung teil. Präsident Spencer W. Kimball forderte alle Anwesenden auf, in ihrem Bemühen, aller Welt das Evangelium zu verkünden, größere Schritte zu machen. Zu den Ländern, die Präsident Kimball besonders erwähnte, gehörte China. Er erklärte, wir sollten etwas für die Chinesen tun. Wir sollten ihre Sprache lernen. Wir sollten für sie beten und ihnen helfen. Im Alter von 54 Jahren hatte Bruder Nelson während der Versammlung das Gefühl, er solle Mandarin lernen. Er war zwar ein beschäftigter Herzchirurg, suchte sich aber sofort einen Lehrer. Bald, nachdem er mit dem Sprachunterricht angefangen hatte, nahm Dr. Nelson an einer Konferenz teil, bei der er überraschenderweise neben einem angesehenen chinesischen Chirurgen, Dr. Wu Yingkai, saß. Weil Bruder Nelson nun Mandarin lernte, begann er ein Gespräch mit Dr. Wu. Dr. Nelsons Wunsch, dem Propheten zu folgen, führte dazu, dass Dr. Wu Salt Lake City besuchte und Dr. Nelson nach China reiste, um Vorträge zu halten und Operationen durchzuführen. Seine Liebe für das chinesische Volk sowie dessen Liebe und Achtung für ihn wuchs. Im Februar 1985, 10 Monate nach seiner Berufung ins Kollegium der 12 Apostel, erhielt Elder Nelson einen überraschenden Anruf aus China. Dr. Nelson wurde dringend gebeten, nach Peking zu kommen,
und den in China bekanntesten Opernsänger an seinem geschädigten Herzen zu operieren. Mit dem Zuspruch von Präsident Hinckley kehrte Elder Nelson nach China zurück. Die letzte Operation, die er je durchführte, erfolgte in der Volksrepublik China. Erst vor 2 Jahren wurde Präsident Russell M. Nelson erneut offiziell geehrt. Er wurde als alter Freund Chinas ausgezeichnet. Gestern hörten wir, wie der jetzt 93-jährige Präsident Russell M. Nelson Präsident Thomas S. Monsons Bitte von der letzten Frühjahrsgeneralkonferenz an uns alle erwähnte, nämlich jeden Tag gebeterfüllt im Buch Mormon zu lesen, darüber nachzusinnen. So wie er es als beschäftigter Herzchirurg getan und einen Lehrer für Mandarin engagiert hatte, beherzigte Präsident Nelson sofort den Rat von Präsident Monson und setzte ihn in seinem Leben um. Er las nicht nur, so sagte er, sondern stellte Listen darüber auf, was das Buch Mormon ist, was es bestätigt, was es widerlegt, was es erfüllt, was es klarstellt und was es offenbart. Interessanterweise sprach Präsident Henry B. Eyring als zweiter Zeuge erst heute Vormittag auch darüber, wie er Präsident Monsons Aufforderung in die Tat umgesetzt hat. Erinnern Sie sich an seine Worte? Er sagte, wie viele von Ihnen habe ich die Worte unseres Propheten so vernommen, als sei es der Herr, der zu mir spricht. Und wie viele von Ihnen habe ich beschlossen, diese Worte zu befolgen. Mögen wir diese Beispiele beherzigen. Ich verheiße, wenn Sie die Stimme des Herrn an Sie in den Lehren dieser Generalkonferenz hören und diesen Eingebungen dann folgen, werden Sie Hand des Himmels auf Sie spüren und Sie und auch die Menschen in Ihrem Umfeld werden gesegnet. Während dieser Konferenz haben wir an unseren lieben Propheten gedacht. Wir haben Sie lieb, Präsident Monson. Ich schließe mit Worten, die er an diesem Pult gesprochen hat. Ich bin mir sicher, dass dies ein Segen ist, den er jedem von uns heute gerne geben möchte, wäre er nur hier. Er hat gesagt, nun, da wir diese Konferenz verlassen, erflehe ich den Segen des Himmels auf einen jeden von Ihnen herab. Ich bete darum, dass der Vater im Himmel Sie und Ihre Familie segnen möge. Mögen die Botschaften der Geist dieser Konferenz in allem Ausdruck finden, was Sie tun. In der Familie, bei der Arbeit, bei Versammlung und auch bei sonst allem, was Sie unternehmen. Er schloss mit den Worten, ich schätze Sie, ich bete für Sie. Möge Gott Sie segnen, möge sein verheißener Friede jetzt und immer bei Ihnen sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber, gütiger Vater im Himmel, am Ende dieser wunderbaren Konferenz sind unsere Herzen überall auf der Welt mit Liebe und Dankbarkeit erfüllt und Freude für die Weisung, die wir von dir, für das Licht, das du uns gegeben hast. Wir danken dir für deinen Propheten, Präsident Thomas S. Monson. Wir sind dankbar für seinen Dienst. Wir denken an ihn und bitten dich, ihn zu segnen. Und bitte segne auch seine Familie. Wir sind dir dankbar für Elder Hales und sein geistiges Wirken. Wir bitten, erflehen einen Segen für seine Familie. Wir sind dankbar für die Gesalbten, für die Brüder, die Prophetenseher und Offenbarer sind. Wir sind dankbar für die von ihnen gesprochenen Worte, für die Führung und Weisung und für die Inspiration, die sie für uns sind. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, Offenbarung zu bekommen, damit wir das, was wir gehört haben, in unserem Leben anwenden können. Hilf uns, dass wir das Licht dieser Konferenz in unser Leben hinaustragen können. Wir danken dir für die wunderbare Musik, für die Botschaften und wir möchten dich bitten, dass wir jetzt in Sicherheit unterwegs sind und dass wir die Lehre mit nach Hause nehmen. Wir weihen uns dir und sagen das im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war eine Übertragung von der 187. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.